Domradio weltweit.
Ziemlich genau 5 Jahre ist es her, da gab es die ersten Massendemonstrationen in Ägypten. Wenig später wurde dann Mubarak gestürzt und es setzte das ein, was wir heute arabischer Frühling bezeichnen. Vorher in Tunesien und danach in Libyen, in Syrien, im Jemen oder in Bahrain sind die Menschen auch auf die Straße gegangen, haben gegen die autoritären Strukturen protestiert. In all diesen Staaten verliefen die Erhebungen unterschiedlich, aber irgendwie nirgendwo so richtig positiv. Und heute stehen fast alle Länder im Nahen Osten vor der Alternative Polizeistaat oder Staatszerfall. Woran ist die Arabellion gescheitert? Warum wurde aus dem arabischen Frühling ein arabischer Winter? Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Nina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Ja, so hat sich das angehört vor 5 Jahren auf dem Tahrirplatz in Kairo. Weg mit Hosni Mubarak, sangen die Menschen da. Der erste Tag der Proteste, der war am 25. Januar, der wurde der Tag des Zorns genannt. Die Demonstrationen, die begannen damals noch zögerlich, doch dann versammelten sich immer mehr, zumeist junge Menschen, weil sie die Nase voll hatten von dem Pharao, von seinem korrupten Regime, den fehlenden Perspektiven, der Armut und den fehlenden Mitspracherechten. Und je mehr es wurden, desto stärker fühlten sie sich. Und dann passierte das Unglaubliche. Am 11. Februar 2011 trat Präsident Hosni Mubarak zurück. Und in dem Moment war klar, das würde kein Einzelfall bleiben. In Tunesien hatten die Menschen auch schon Ben Ali vom Hof gejagt. Und jetzt entstand so eine Welle des Aufbegehrens im gesamten Nahen Osten, die ja dann später auch als arabischer Frühling bezeichnet werden sollte. Ein Aufbruch der Hoffnung auf Freiheit und Demokratie. Kamal Sido ist heute hier bei uns zu Gast in Domradio weltweit. Er ist Nahostreferent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er stammt selbst aus Syrien, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Und er wird uns heute hier durch die Sendung begleiten. Herzlich willkommen. Herr Sido, können Sie sich eigentlich noch an den Beginn des arabischen Frühlings erinnern? Also was ging Ihnen damals durch den Kopf, als Sie die Bilder vom Tahrirplatz gesehen haben?
Ich persönlich habe die Hoffnung gehabt, als ich die Bilder vor allem von Jasmin-Revolution in Nordafrika, also in Tunesien, ich war 2010 vor dem Beginn der Revolution dort. Diese Diktatur habe ich gespürt, als ich da war. Die Menschen wollten über alles reden, aber nicht über die Politik. Einmal habe ich einen provozieren können, einen jungen Mann, der damals mir über Schiiten-Sunniten-Konflikt. Und er hat einfach die Schiiten gehasst und in Tunesien gibt es gar keine Schiiten. Dann habe ich gefragt, kennst du doch die Schiiten gar nicht? Und dann habe ich gesagt, was hörst du, Al Jazeera? Also schon damals habe ich festgestellt, dieser TV-Sender hat die Araber in 2 Lager. Schiiten, das sind die Bösen, und die Guten, die Sunniten. Und in Tunesien ging es sehr schnell. Die Menschen gingen auf die Straße und das war wirklich arabischer Frühling. Junge Frauen, Männer mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit Che Guevara, alles Mögliche, Religiöse, Nicht-Religiöse. Es ging schnell und die waren alle zusammen und die haben es geschafft, eine Diktatur abzuschaffen, den Diktator zu vertreiben. Und in dem Moment vermute ich jetzt, heute kann ich sagen, dass die Moslembrüder, der internationale Islamismus, die internationale Muslimbrüderschaft war dann auf die Ereignisse in Ägypten vorbereitet, in Tunesien nicht. Und das ist der Grund, warum in Ägypten schiefgegangen ist. Die haben diese junge Bewegung natürlich instrumentalisiert. Die Menschen in Ägypten wollten kein Scharia einführen, was Mursi später machen wollte, sondern einen Wechsel, dass Mubarak weggeht und nicht sein Sohn nach ihm kommt. Mehr Freiheiten, mehr Internet, offenes Land. Aber als die Moslembrüderschaft diese Welle der Revolution in Ägypten geritten hat, instrumentalisiert, da haben wir die Gefahren gesehen. Ich war im September 2011 in Berlin unterwegs mit einer Demo gegen die Diktatur von Bashar al-Assad, habe ich auch mitgemacht. Zum ersten Mal habe ich, wie gesagt, im September 2011 in Berlin den Ruf Allahu Akbar gehört.
Takbir. Das heißt, dass da auch islamistische Kräfte
also
beteiligt waren.
Also kam erstmal Takbir, die Größe Allahs preisen, Lobpreisen. Und dann die Menge antwortete damals Allahu Akbar. Das war der erste quasi Zwischenfall, wo ich gesehen habe, natürlich bei Al Jazeera habe ich immer gemerkt, dieser Islamismus ist im Gange, aber bis nach Berlin kam.
Das heißt, damals bei den Protesten gegen Assad,
gab
es schon
in Berlin
Demonstrierende, die sozusagen im Namen des islamischen Staates, ja, wie wir ihn heute kennen, auf die Straße gegangen sind.
Ja, ich habe mich mit den Verantwortlichen dann auseinandergesetzt. Ja, wieso? Sagt, ja, das ist normal. Wir rufen immer Allah. Ich gesagt, Leute, Syrien ist ein vielfältiges Land. Es ist ein multiethnisches, multireligiöses Land. Die Sunniten, wenn man die Kurden rausnimmt, machen die gerade 45% oder 50%. Und mit diesen Rufen machen wir das Ganze kaputt. Bitte nicht. Viele Revolutionäre damals haben auf Menschen wie ich nicht gehört. Und der Prozess der Islamisierung hat schon im September 2011 begonnen. Dann ist auch viel Geld aus dem Ausland geflossen, aus den arabischen Staaten, Saudi-Arabien, Katar. Erdogan hat früh genug sich eingeschaltet, damit dieser Aufstand gegen eine Diktatur in Syrien nicht zum Erfolg kommt. Und wenn zum Erfolg kommt, dann nach Assad kommt ein Regime, das Erdogan freundlich
islamfreundlich
ist. Islamistisch würde ich sagen. Erdogan hat ein großes Problem damals mit den Kurden, weil er wusste ganz genau, wenn Syrien sich demokratisiert, wie im Irak, dann werden die Kurden sich selbst verwalten. Das ist auch gekommen später und das wollte in jedem Fall verhindern.
Haben Sie damals geglaubt, dass in Syrien eine Chance auf Demokratisierung besteht?
Wie gesagt, als ich die ersten Rufe gehört habe und dann immer wieder die Lage genau beobachtet habe, die Videos, die von den Aktivisten immer an Al Jazeera weitergeleitet, angeschaut, da habe ich Angst gehabt, dass das Ganze in falscher Richtung geht. Also Islamisierung und dann die Militarisierung. Und diese zwei Entwicklungen waren sehr, sehr tödlich für den arabischen Frühling in Syrien.
Wenn man das jetzt allgemein betrachtet, es gab auch Proteste im Jemen, in Bahrain sind die Menschen auf die Straße gegangen, in ganz vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Kann man sagen, woran ist der arabische Frühling gescheitert?
Ich behaupte, in Tunesien ist ein Teilerfolg, hängt von vielen Faktoren. Erstmal, das Land Tunesien ist homogen und die Islamisten hatten keine Zeit, weil es war plötzlich spontan eine echte Revolution, hatten keine Zeit, quasi das Ganze in andere Richtung zu lenken. In Ägypten hatten sie Zeit, in Libyen, Syrien sowieso, auch in Jemen. Und dann die Einmischung von außen. In Syrien, wir wissen, das syrische Regime ist ein pro-iranisches Regime oder der Iran unterstützt das Regime von Assad. Saudi-Arabien, Katar und die Türkei wollten unbedingt diese Achse des Bösen mit Unterstützung des Westens zu brechen. Es gab damals noch Probleme zwischen den USA und dem Iran wegen Atom. Jetzt haben wir diese Vereinbarung und die USA haben großes Interesse daran, diese Achse des Bösen zu schwächen und deswegen sind die mitgeritten. Leider hat auch die Bundesrepublik mitgemacht und es gab viele Denkfabriken weltweit, auch in Deutschland, die ein moderat islamistisches Projekt vorgeschlagen haben. Also für die Zeit nach Mubarak, nach Gaddafi, nach Ali Saleh in Jemen, nach Assad in Syrien, Muslimbrüder sollten überall zur Macht kommen. Das wären die moderate Islamisten. Man macht immer wieder den Fehler, ein moderater politischer Islam existiert nicht.
Warum aus dem arabischen Frühling ein Winter wurde, das hat uns Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker erzählt. Sie hören Domradio weltweit. Es geht um den arabischen Frühling heute hier. Vor 5 Jahren, da gingen die Menschen in Ägypten auf die Straße, um gegen Mubarak und sein korruptes, autoritäres Regime zu protestieren. Zehntausende waren es. Und das war durchaus eine Neuheit in Ägypten. Denn sonst waren bei Demonstrationen nur selten mehr als ein paar hundert Menschen zusammengekommen. Denn Kundgebungen, die wurden in der Regel ziemlich schnell von der Polizei aufgelöst. Auch auf die Proteste im Januar 2011 reagierte der ägyptische Sicherheitsapparat brutal und mit äußerster Härte. Über 800 Menschen wurden damals getötet. Dafür wurde dann im Jahr 2012 Hosni Mubarak auch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und unter den Opfern von damals war auch Tarek Abdellatif. Er war damals 36 Jahre alt und er starb, weil er sich für ein freies Ägypten engagierte. Diana Hodali hat seine Frau Rania getroffen und mit ihr über die Ereignisse vom Januar 2011 gesprochen.
Tarek Abdellatif hatte die Hoffnung für Ägypten schon aufgegeben. Er sah keinen Ausweg mehr und war der festen Überzeugung, dass er, seine Frau und seine zwei Töchter einen alternativen Plan für die Zukunft brauchten. Das Leben im Land am Nil war ihm zu unsicher. Sein Wunsch war es, nach Kanada auszuwandern. Seine Kinder sollten eine gute Bildung genießen. Und die Papiere für sich und seine Familie waren fast vollständig. Ende 2011 sollte es losgehen. Doch dann kam es anders. Dann kam der 25. Januar 2011, der Tag, an dem die Demonstrationen auf dem Kairoer Tahrirplatz begannen. Erst war er skeptisch, erzählt seine Frau Rania. Doch er wollte wissen, was los ist, und fuhr ins Stadtzentrum.
Als er zurückkam, hat er erzählt, dass er viele kaputte Autos gesehen hat. Er hat zu mir gesagt, er habe das Gefühl, dass sich in Ägypten gerade wirklich die Stimmung verändert. Das seien keine normalen Demonstrationen, sagt er. Er wollte unbedingt dabei sein.
Dabei war Tarek eigentlich kein politischer Mensch. Der Maschinenbauer hatte nie Lust, sich über Politik oder Geschichte zu unterhalten. Seine Liebe galt der Technik und der Naturwissenschaft. Am Morgen des 28. Januar ging der 36-Jährige wie immer zum Freitagsgebet und danach wollte er zu den Demonstrationen auf dem Tahrirplatz. An dem Tag, an dem es zu den blutigsten Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten kommen sollte.
Ich habe ihm gesagt, er soll aufpassen und er hat mir versprochen, sich nicht in Gefahr zu begeben. Er hat zu mir gesagt, dass er nicht zum Tahrirplatz fährt, um sich zu prügeln, sondern um seine Stimme gegen die Situation im Land zu erheben. Das sei die letzte Möglichkeit, überhaupt gehört zu werden.
Rania glaubt die ganze Zeit, dass ihr Mann Tarek noch lebt, gibt die Hoffnung nicht auf. Ihre beiden kleinen Töchter Mariam und Sarah fragen immer wieder nach ihrem Vater.
Während der ganzen Zeit, in der wir nicht wussten, was mit Tarek passiert ist, hat mich unsere große Tochter Mariam immer nach ihrem Papa gefragt. Und ich habe ihr gesagt, dass Papa auf einer Demonstration war und die Menschen dort laut rufen mussten, weil die Verantwortlichen in hohen Häusern sitzen und sie sonst nicht hören können.
Doch leider ist Tarek weder im Hotel noch im Gefängnis, noch hat er sich vor der Sicherheitspolizei irgendwo versteckt. Am 8. März, also 5 Wochen nach seinem Verschwinden, taucht plötzlich ein fremder Mann bei Tareks Eltern auf.
Er hat sie gefragt, ob sie jemanden vermissen. Seine Eltern sagten dann, ja, unseren Sohn. Er hat sie und Tareks Bruder mit ins Leichenschauhaus mitgenommen.
Auch der Fremde hatte jemanden vermisst, seinen Bruder. Im Leichenschauhaus hatte man ihm Tarek gezeigt. Der Mann war sich nicht sicher, denn nach so vielen Wochen im Kühlraum konnte er die Gesichtszüge nicht wirklich erkennen, wusste nicht, ob es sein Bruder Ibrahim war oder ein anderer. Ein Angestellter sagte ihm dann, man habe in der Hosentasche einen Ausweis gefunden und darauf stünde der Name Tarek Abdellatif. Warum man seine Familie nicht verständigt habe, damit sie ihn abholt, fragte er. Die sei nicht ausfindig zu machen. Dabei stand die Adresse seiner Eltern auf der Rückseite des Ausweises. Im Leichenschauhaus identifizieren Tareks Eltern ihren Sohn. Aber erst einen Tag später können sie sich dazu durchringen, Tareks Frau Rania zu informieren.
Ich habe ihr nicht geglaubt und ihr gesagt, dass doch keiner außer mir weiß, wie mein Mann aussieht. Und nur ich sagen kann, ob es wirklich mein Mann ist. Tarek hatte am linken Fuß einen braunen Fleck. Ich konnte es einfach nicht glauben.
Rania identifiziert ihren Mann anhand dieses braunen Fleckes. Tarek erlitt 2 Kopfschusswunden, erfuhren sie später. Er wurde wohl bereits am 28. Januar tot im Krankenhaus eingeliefert, lag sogar in der Leichenhalle des Krankenhauses, in dem Ranias Vater als Anästhesist arbeitet. Dort war er als unbekannt gelistet. Später haben Rania und ihre Angehörigen gehört, dass es Befehle gegeben haben soll, nicht alle Leichen freizugeben. Die Menschen sollten annehmen, dass die Vermissten in Haft waren und Angst bekommen, weiterhin auf dem Tahrirplatz zu demonstrieren.
So viel hat sich seither in meinem Leben verändert. Ich musste mich von so vielen Träumen verabschieden. Ich wollte als eine Familie mit meinem Mann verreisen. Wir hatten einfach gemeinsam noch so viel vor. Ich vermisse es, ihn einfach so anrufen zu können, selbst wenn es um belanglose Themen geht.
Über den arabischen Frühling sprechen wir heute hier in Domradio weltweit und warum sich die Hoffnungen auf Freiheit und Demokratie in fast keinem der Länder am Ende verwirklicht haben. In Syrien haben sie sich sogar ins komplette Gegenteil verkehrt. Die Aufstände, die wurden vom Assad-Regime blutig niedergeschlagen und das politische Chaos, das wurde zum Nährboden für den Islamischen Staat. Heute ist das Land zerrissener denn je. So viele unterschiedliche Akteure und Interessen gibt es in Syrien, aber auch auf internationaler Ebene. Und über 200.000 Tote hat der Bürgerkrieg bis heute schon gefordert. Kamal Sido, der Nahostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker, begleitet uns heute hier durch die Sendung. Er ist selber gebürtig aus Syrien. Er kommt aus Afrin. Das ist nördlich von Aleppo an der türkischen Grenze gelegen. Bis 1980 hat er dort gelebt. Herr Sido, was wissen Sie eigentlich über die Situation in Ihrer Heimatstadt? Wie geht es den Menschen, der Familie, die da noch lebt? Wie geht es denen?
Im Februar 2015 habe ich, da wir die politische Lage ständig beobachten, habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich nicht jetzt fahre, dann werde ich in den nächsten Jahren nicht fahren können. Meine Mama lebt noch da, zwei Brüder, zwei Schwestern, viele andere Verwandten. Dann bin ich in die Türkei, Diyarbakir, Antep, Gaziantep, und da habe ich die ganze Zeit Kontakt aufgenommen mit den Menschen in Afrin, ob ich die Grenze überqueren, illegal oder legal. Dann irgendwann habe ich auf dem legalen Wege einen Grenzübergang zwischen Azaz und Kilis überquert. Über diesen Grenzübergang kommt Hilfe für die Islamisten, die Dschihadisten überqueren. Ich habe auch unterwegs auch viele gesehen, ohne Waffen, mit langem Bart unterhalten, wenn eine Unterhaltung möglich war. Dann bin ich hin. Diese Region sind ca. 50 mal 60 Kilometer vollständig jetzt eingeregelt. Jetzt im Norden ist die Türkei, im Westen ist die Türkei, Südost die islamistischen Bewegungen, nicht der Islamische Staat. Der Islamische Staat war kurz da. Die Kurden haben die zurückdrängen können, aber die sogenannten moderaten Islamisten, die auch jetzt an der Konferenz in Genf teilnehmen sollen, die Ahrar-al-Sham. Ahrar-al-Sham haben gestern in Aleppo öffentlich Leute gefoltert, weil die am Freitag nicht in die Moschee gekommen sind. Und dieser Ahrar-al-Sham wird von Teilen der Bundesregierung als moderat eingestuft. Und sie sind eng verbunden mit der syrischen Moslembruderschaft.
Was wissen Sie über die Situation in Ihrer Heimatstadt? Wie geht es Ihrer Mutter, Ihren Verwandten? Wie ist die Versorgung? Gibt es Strom? Gibt es Wasser?
Also Strom
gibt es Essen?
Ist ganz weg, aus zwei Gründen. Erstmal, die Infrastruktur ist kaputt. Zweitens, es kommt kein Diesel rein. Dort gibt es kein Erdölfelder, es gibt kein Diesel. Medikamente sind kaum vorhanden. Also es gibt viele, viele Schwierigkeiten. Es gibt eine Verwaltung, einigermaßen funktioniert. Es gibt dort eine Miliz, die YPG, die Volksverteidigungseinheiten, die Kurden, die damals auch Kobani verteidigt haben, erfolgreich, die erfolgreich auch Afrin verteidigt. Aber der Zivilbevölkerung geht es schlecht. Warum? Die Türkei könnte einen Grenzübergang direkt nach Afrin.
Wie weit ist das ungefähr entfernt von der türkischen
Grenze? Direkt an der Grenze.
Es ist direkt an der
also
Grenze.
Es gibt eine gemeinsame Grenze mit der Türkei, ca. 100 Kilometer im Norden, im Westen. Und in jedem Dorf könnte man einen Grenzübergang öffnen. Es gibt auch alte Grenzübergänge. Die Türkei lehnt aber ab. Durch diese Grenzübergänge.
Warum?
Die Türkei sagt, sie wollen keine Wiederholung der Zustände im Nordirak. Haben die Kurden im Nordirak sich autonom gemacht, eine Selbstverwaltung, kurdische Sprache eingeführt. Das Gleiche haben die syrischen Kurden gemacht. Selbstverwaltung, kurdische Sprache, das war alles verboten unter Assad. Das haben die jetzt eingeführt. Und das will die Türkei in jedem Fall auch verhindern. Deswegen lehnt die türkische Regierung jegliche Beteiligung dieser Kurden an dem Friedensprozess in Genf ab.
Das heißt, die Türkei macht die Grenzen in dieser Region ihrer Heimatstadt auch deswegen zu, weil es ein Kurdengebiet ist,
ja,
und unterstützt auch nicht die humanitäre Hilfe.
Richtig. Also wir sagen, diese Grenzübergänge sollen in der unter türkischer Kontrolle sein. Die Türkei muss auch genau kontrollieren. Aber Personenverkehr kann man durchlassen, dass die Leute hin und gehen, dann Medikamente. Und dann sorgen wir dafür, dass die Menschen, die da sind, nicht das Land verlassen, sondern dort bleiben. Wie gesagt, meine Mama lebt immer noch. Zwei Brüder, zwei Schwestern. Und ich möchte nicht, dass die hierher kommen, weil die haben eigene Häuser und so weiter. Wir helfen zwar finanziell, aber wenn man einfach hingehen könnte, Medikamentehilfe, dann wären viele Menschen dort geblieben. Das ist eine, de facto ein systematisches Aushungern der Bevölkerung dort, nicht nur dort, sondern Kobani, dann Kamischli, wo auch Assyrer, Aramäer, wo es zu den Anschlägen gekommen ist in Stadt Kamischli im Nordosten von Syrien. Es gibt viele eingekesselten Regionen in Syrien, einige vom Regime. Das sind Sunniten von den Truppen des Assad-Regimes, aber es gibt viele Ortschaften eingekesselt dann von der Opposition, von der islamischen Opposition. Afrin ist eine Enklave, dann haben wir bei Idlib zwei schiitische Enklaven, dann haben wir südlich von Afrin Nubul und Zahra, da sind Schiiten von den Oppositionen eingekesselt, dann haben wir Al-Ghouta Sharqiyya, also Ost-Ghouta bei Damaskus, vom Regimetruppen, Yarmouk-Palästin, also es gibt sowohl Regionen, die vom Regime oder umgekehrt von den Islamisten, und wir sagen, von der Gesellschaft für bedrohte Völker, aushungern darf, also Hunger darf nicht als Waffe benutzt werden. Es gibt eine Resolution der Vereinten Nationen auch diesbezüglich, aber die Türkei hält sich nicht an diese. Wie kann man von einem Diktator, von einer Diktatur die Umsetzung dieser Resolution irgendwie fordern, wenn ein NATO-Mitglied, ein Verbündeter der Bundesregierung, ein guter Freund von Frau Merkel sich daran nicht hält? Wie soll man dann den Diktator Assad dazu bringen?
Also, die Türkei spielt eine ganz wichtige Rolle. Das tut sie übrigens auch bei der Syrien-Konferenz, die ja nach langem Hin und Her jetzt doch in Genf stattfindet. Und welche Perspektiven da geschaffen werden oder geschaffen werden müssten, das wird gleich unser Thema sein. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Wir beschäftigen uns heute hier mit dem arabischen Frühling, der vor 5 Jahren ja so hoffnungsvoll begann und dann doch in Chaos und Krieg endete, zumindest in Syrien. Und im Moment ist die internationale Gemeinschaft wieder auf der Suche nach Lösungen für den Syrien-Konflikt. Wie kann man Frieden in Syrien schaffen? Diese Frage, die stellen sich Beobachter, Politiker, die stellt sich die internationale Gemeinschaft. Und das ist eine hochkomplexe Frage, weil an diesem Krieg so viele unterschiedliche Akteure und Interessen beteiligt sind, sowohl in Syrien selbst als auch auf internationaler Ebene. Diesen gordischen Knoten zu entwirren, das will die Syrien-Konferenz in Genf, die am Freitag zusammengetreten ist. Eigentlich hätte sie schon vergangenen Montag beginnen sollen, aber es hat immer wieder Streit darum gegeben, wer eigentlich mit am Tisch sitzen darf. Jetzt hat also in allerletzter Minute das sogenannte Hohe Verhandlungskomitee zugesagt, in dem wichtige politische und militärische Gegner des Assad-Regimes sich zusammengeschlossen haben. Insgesamt sollen die Syrien-Gespräche 6 Monate dauern und der Plan ist es, dass man eine politische Lösung für den Konflikt findet, der ja nun schon seit fast 5 Jahren andauert. Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker begleitet uns ja heute hier durch die Domradio Weltweit-Sendung. Er stammt selbst gebürtig aus Syrien, deswegen verfolgt er natürlich auch die politische Entwicklung dort sehr genau. Herr Sido, was denken Sie denn? Kann diese Konferenz tatsächlich Frieden für Syrien bringen?
Also auch Millionen von Menschen in Syrien freuen sich für jede Konferenz, die vielleicht zum Frieden oder zu einem Waffenstillstand führen kann. Aber wenn ich die Entwicklung gerade in den letzten Tagen beobachte, wie massiv Regierungen wie die türkische Regierung sich einmischt, mit welchem Recht interveniert die türkische Regierung unter Recep Tayyip Erdogan und sagt, die Kurden oder Teile der Kurden an diesem Prozess nicht teilnehmen. Das sind Kurden in Syrien, nicht in der Türkei. Und die sind ein Teil. Und diese Kurden haben erfolgreich den islamischen Staat bekämpft. Die haben ein Projekt für die Zeit nach Assad, eine Demokratisierung, eine Dezentralisierung Syrien, Glaubensfreiheit, vollständige Glaubensfreiheit für die Religionen in Syrien. Und das ist die Kraft, die sich dem politischen Islam widersetzen kann. Wenn die ausgeschlossen werden, wie soll dann weitergehen? Aber ich hoffe, dass die Türkei sich nicht durchsetzt. Vielleicht werden die Kurden, also diese kurdische Fraktion, nicht am Tisch sitzen, aber diese kurdische Fraktion ist in der Nähe. Und weil diese circa 16% des Territoriums des Landes auch kontrollieren und die Amerikaner und vor allem die Bundesregierung sind gut beraten, auf die Ratschläge von Recep Tayyip Erdogan nicht zu hören, sondern weiterhin die Kurden, aber auch die Assyro-Chaldäer-Aramäer zu unterstützen, damit auch die Bevölkerung dort bleibt, vor allem die Zeit danach. Also wenn die Moslembrüder zur Macht kommen, politisch, und diese Gruppen, diese militärischen, also diese bewaffneten Gruppen wie Ahrar al-Sham, Al-Nusra-Front und so weiter.
Also die sogenannten gemäßigten Islamisten.
Die sogenannten gemäßigten Islamisten das Sagen haben, es wird keine Glaubensfreiheit mehr geben. Viele Christen haben das Land schon verlassen. Es wird kein christliches Leben mehr in Syrien geben, wenn der politische Islam in Syrien siegt.
Über das Thema Christen in Syrien und Nahost werden wir gleich nochmal sprechen. Ich möchte nochmal gerne zurück auf die Syrien-Konferenz. Wie kann denn eine Friedenslösung überhaupt aussehen? Kann sie überhaupt ohne Assad geschehen?
Also Assad hat Kriegsverbrechen begangen, auch vor dem Beginn der Revolte vor 2011. Es gibt genug Beweise gegen ihn, dass sein Regime gefoltert hat und so weiter. Die Ironie der Geschichte ist einfach so, wir haben vor 2011 uns immer an die Bundesregierung gewandt mit der Bitte, irgendwas zu machen gegen das Regime von Assad und so weiter. Assad war ein guter Partner, aber sehr schnell im März 2011 war er der Böse. Heute würde ich sagen, auch wenn Assad ein Massenmörder ist, ohne Assad wird nicht gehen. Man muss mit Assad reden. Auch wenn das bitter ist, weil eine andere Lösung nicht gibt. Man kann natürlich das Land den Islamisten überlassen und sagen, hier baut die neue Demokratie im Nahen Osten. Das wäre aber verantwortungslos, wenn wir Syrien in die Hände der syrischen Koalition. Was ist die syrische Koalition jetzt? Der politische Arm der syrischen bewaffneten Opposition. Das sind Leute, die 100% auf der Linie von Erdogan sind, 100% auf der Linie von Saudi-Arabien, Katar sind, Moslembrüder und so weiter. Diese Opposition wird das Land weiter islamisieren und die Minderheiten werden keinen Platz in diesem Land haben. Und daher muss Assad noch da sein. Ich bin aber dafür, dass irgendwann, dass alle diese Kriegsverbrecher, darunter auch Assad, vielleicht auch Recep Tayyip Erdogan, viele andere vor Gericht stellen kann. Wir sagen immer von der Gesellschaft für Bedrohtvölker, also Straffreiheit darf in diesem Fall nicht geben. Alle, die Kriegsverbrechen begangen haben, Menschenrechtsverletzungen begangen haben, müssen irgendwann vor Gericht gestellt werden. Aber erstmal geht es darum, wie wir zu einem Waffenstillstand kommen und mit Assad muss geredet werden.
Hat er das denn überhaupt noch in der Hand? Wie mächtig ist Assad denn überhaupt noch? Oder ist er nicht längst eine Marionette von mächtigen Kreisen geworden?
Also wie gesagt, in Syrien sind zwei, der schiitische Block, Assad, Iran, schiitischer Irak, Russland, China, auf der anderen Seite Saudi-Arabien, Türkei, Katar, einige westliche Regierungen. Assad ist ein Teil in seinem Block. Allein wird er nicht mehr entscheiden können, weil er beherrscht nur noch vielleicht 20% des Landes. Mit Hilfe Putin ist er stärker geworden. Assad wird aber niemals ganz Syrien militärisch erobern können, auch mit Hilfe von Putin nicht. Es muss einen Konsens geben. Ich sage persönlich immer, es darf keine totale Niederlage geben für keine Seite, aber auch keinen totalen Sieg. Es muss einen Konsens geben, damit die Menschen zusammenleben können. Es geht nicht um Assad, es geht um die 10-15% Aleviten. Und die Aleviten ist eine Minderheit in Syrien, die dafür sorgen könnte, dass die Religion vom Staat getrennt wird mit den Kurden, mit den Drusen, mit den Ismailiten und den anderen. Und wenn wir dieses Lager, also die Aleviten schwächen durch eine totale Niederlage, dann haben wir Syrien geschadet. Assad muss aber irgendwann weg.
Ob Assad dem zustimmen wird, das ist natürlich fraglich. Eins steht jedoch fest, ohne Assad geht es offensichtlich auch nicht bei der Suche nach einer Friedenslösung. Was kann die Syrien-Konferenz bringen? Einschätzungen waren das von Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker, der uns heute hier in Domradio weltweit durch die Sendung begleitet und mit dem wir über den arabischen Frühling sprechen, der ja vor 5 Jahren noch so vielversprechend angefangen hat. Der Beginn des arabischen Frühlings ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Ja, und 5 Jahre und 6 Revolutionen später ist die Bilanz ziemlich enttäuschend. Eigentlich ist nirgendwo ein Happy End in Sicht. In Ägypten sind die Militärs wieder an der Macht. In Libyen ringen unterschiedliche Milizengruppen um die Macht. Das Golfkönigreich Bahrain, das unterdrückt heute noch brutaler als vorher die Opposition. Ja, und in Syrien und im Jemen toben Kriege, die mehr als eine Viertelmillion Menschen das Leben gekostet und Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat. Nur in Tunesien, da scheint die Revolution in Ansätzen funktioniert zu haben. Von dort nahm der arabische Frühling ja seinen Anfang, als die Menschen auf die Straße gingen und Ben Ali aus dem Land jagten. Und heute, 5 Jahre später, gibt es eine Verfassung und einen demokratisch gewählten Präsidenten. Aber die schlechte wirtschaftliche Lage und die Arbeitslosigkeit, die vor 5 Jahren zu den Unruhen geführt hatten, die halten nach wie vor an. Und auch heute gehen die Menschen wieder auf die Straße. Und auch bei der Pressefreiheit ist man nicht so weit, wie sich das so mancher gewünscht hätte. Seit der Revolution gibt es zwar eine sehr vielfältige und teils auch sehr politisierte Medienlandschaft, in der Praxis werden aber Journalisten, vor allem bei Kritik an Amtsträgern, immer noch ziemlich schnell verklagt. Das moniert Reporter ohne Grenzen und die Organisation hat auch beobachtet, Drohungen und Gewalt gegen Journalisten sind häufig und werden selten bestraft.
Die Altstadt von Tunis. Bunte Gebäude, belebte Gassen, unzählige kleine Geschäfte. Asmaridan kennt sich hier aus. Sie arbeitet als Kulturjournalistin für die französischsprachige Zeitung Le Renouveau. Dass die 25-Jährige ausgerechnet über Tunis kulturelles Angebot berichtet, ist kein Zufall.
Ich glaube, das ist der Bereich, in dem man in Tunesien am meisten Freiheit hat.
Asmaridan würde für die regierungsnahe Zeitung Le Renouveau gerne auch über andere Themen schreiben als über Bücher, Filme und Festivals. Doch das sei gar nicht so einfach, sagt sie. Denn viele Themen werden von den tunesischen Medien ignoriert.
Es gibt vieles, worüber wir nicht berichten. Wir sprechen nicht über alleinerziehende Mütter, über homosexuelle, unterdrückte Männer, Arbeitslose und wie sie leben. Da gibt es eine ganze Reihe von Tabuthemen.
Von Pressefreiheit kann in dem 10-Millionen-Einwohner-Staat keine Rede sein. Mit der Zensur hat auch der Journalist Munir Sweezy seine Erfahrungen gemacht.
The red lines in Tunisia are the same.
Die roten Linien in Tunesien sind die gleichen wie in anderen arabischen Ländern. Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Pressefreiheit gehören zu den roten Linien, die nicht überschritten werden dürfen.
Munir Sweezy genießt etwas mehr Freiheiten als seine Kollegen. Er arbeitet als Korrespondent für die deutsche Presseagentur dpa. Seit er für die ausländische Nachrichtenagentur tätig ist, hat er mit den tunesischen Behörden gute Erfahrungen gemacht.
They respect me. And they help me.
Sie respektieren mich und sie helfen mir. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht wollen sie damit zeigen, dass es in Tunesien Journalisten gibt, die ganz frei arbeiten können. Ich habe wirklich Glück, dass ich für eine große Nachrichtenagentur wie die dpa arbeiten kann. Früher habe ich für verschiedene staatliche Medien gearbeitet. Das ist etwas ganz anderes.
Kritische Berichterstattung ist in Tunesien alles andere als selbstverständlich, obwohl sich die journalistische Ausbildung durchaus sehen lassen kann. Hamida Al-Bour unterrichtet Journalismus an der Universität in Tunis, nach denselben Methoden wie in Europa.
Unsere Studenten berichten investigativ. Sie machen Interviews und sie lernen, nach journalistischen Standards zu schreiben. Es gibt universelle Regeln, wie man eine Geschichte schreibt und recherchiert, wie man alle Seiten berücksichtigt. Das gibt es in allen Universitäten und wir machen das auch so, mit den gleichen Büchern und Unterrichtsmaterialien.
Anwenden können die Nachwuchsjournalisten ihr Wissen allerdings nur sehr begrenzt. Selbst wenn es keine Zensur gibt, hätten viele Journalisten eine Schere im Kopf, sagt der dpa-Korrespondent Munir Sweezy. Asmaridan gibt sich erst einmal mit den Kulturthemen zufrieden. Denn wenn sie sich um die Politik kümmert, weiß sie von vornherein, dass sie nicht die Informationen bekommt, die sie braucht.
Sie hören Domradio weltweit. Ja, und wenn es einen Akteur gibt, der vom Scheitern des arabischen Frühlings und den Revolutionsbestrebungen profitiert hat, dann ist es der Islamische Staat. 2004 traten die Islamisten erstmals im Irak mit Anschlägen in Erscheinung Und als dann die Aufstände in Syrien losgingen und das Regime diese blutig niederschlug, da nutzte der IS das allgemeine politische Chaos für sich und breitete sich in Syrien aus. Das Ziel des Islamischen Staates ist die Errichtung eines Kalifates und dafür mordet und foltert er. Und längst hat der Terror uns auch hier in Europa erreicht. Das haben spätestens die Anschläge in Paris im vergangenen Jahr gezeigt. Ja, und viele Experten sagen ja, dass das, was die Terroristen da betreiben, mit dem Islam gar nichts zu tun hat und dass hier Religion nur instrumentalisiert wird. Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker ist heute hier bei uns im Studio zu Gast. Herr Sido, Sie sind Muslim, Sie sind selber Sunnit und Sie sagen im Gegenteil, das hat sehr wohl was mit dem Islam zu tun. Warum?
Der Islamische Staat hat doch mit Islam zu tun. Natürlich mit dem Glauben der einfachen Menschen nicht, aber mit den Praktiken des politischen Islam hat zu tun. Also alle Leute, die dort kämpfen, die wir kennen, da sind Muslime, da sind Sunniten wie ich. Ich sage immer provokativ, das sind meine Glaubensbrüder. Dieses Problem gab es immer in der Geschichte des Islam.
Das heißt aber, Sie sprachen gerade über die Praktiken und über die Frage, ob sich das aus dem Koran ableiten lässt. Das heißt, das, was die IS-Kämpfer machen, diese Folter, diese maßlose Brutalität, es finden sich im Koran Stellen, mit denen man das rechtfertigen kann?
Also im Koran kann man viele Stellen finden, die das brutale Verhalten der Islamischen Staat auch rechtfertigt. Es gibt andere, die aber verbieten. Und daher muss man die Stellen, die Passagen, die sowas Unmenschliches rechtfertigen, einfach einfrieren erstmal sagen. Das war mal in der Geschichte. Im Alten Testament gibt es auch vielleicht solche Stellen. Aber überall im Koran, wo diese Stellen vorkommen, sollte man einfach ignorieren und sich mehr auf die positiven, die keinen Zwang im Glauben fördern, sich mehr auf diese Passagen beziehen.
Das heißt, im Koran gibt es tatsächlich Stellen, wo sowas steht, aber Sie sagen, das muss man im historischen Kontext betrachten und für die heutige
Zeit. Einfach ignorieren diese Stellen. Ganz normal ignorieren, wie man in vielen anderen Büchern dann bestimmte Passagen dann ignoriert.
Wie konnte der Islamische Staat so mächtig werden?
Der Islamische Staat ist nicht vom Himmel gefallen und nicht über Nacht gewachsen. Es gibt regional, aber international Kräfte, die diese Gruppen unterstützt haben. Es gibt viele Faktoren, die dazu geführt haben. Ein Faktor zum Beispiel diese Rückkehrer aus Afghanistan, Al-Qaida und so weiter, die sich radikalisiert haben und dann die Möglichkeiten im Irak oder in Syrien nochmal sich zusammentun und im Irak gegen die Schiiten, in Syrien gegen die Aleviten zu kämpfen. Das war der Faktor Nummer eins. Faktor Nummer zwei, die Fehler, die die Amerikaner gemacht haben im Irak. Die Ausgrenzung der Sunniten im Irak, das war ein Faktor. Die fehlgeschlagene syrische Revolution in Syrien, viele sunnitische Offiziere, die die Armee von Assad verlassen haben, sich den Radikal-Islamisten angeschlossen haben. Andere Faktoren. Die Türkei hat in den islamistischen Bewegungen, vor allem im Islamstaat, eine Kraft oder die Kraft gesehen, die die kurdische Nationalbewegung in Nordsyrien zerschlagen kann. Und Erdogan hat einfach hingeschaut. Ich behaupte, Erdogan hat zu bestimmten Zeitpunkt auch unterstützt, aber mindestens geduldet. Auch die türkischen Banken, über die türkischen Banken kamen die Gelder aus dem Ausland und so weiter. Die türkische Regierung hat mitgemacht. Joe Biden, der amerikanische Vizepräsident, hat mal ganz deutlich gesagt, die Türkei unterstützt den Islam. Also es gibt viele Hinweise.
Nun hat sich das ja für die Türkei als Bumerang erwiesen, spätestens seit den Anschlägen in der Türkei. Glauben Sie Erdogan, wenn er jetzt sagt, er bekämpfe den Islamischen Staat?
Ich werde Erdogan nur dann glauben, wenn er sagt, der Islamische Staat ist der Hauptgegner und er aufhört mit dem Krieg gegen die Kurden in Syrien und im eigenen Land. Dann kann ich sagen, dass Erdogan sich Richtung eines moderaten Islams bewegt. Aber solange er sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen den kurdischen Parteien und dem Islamischen Staat, die den Islamischen Staat bekämpfen in Syrien, glaube ich Herrn Erdogan kein Wort.
Sie sind vergangenen im Februar 2015 selber über die türkische Grenze nach Syrien gereist und mit ihnen über die Grenzübergänge auch viele IS-Kämpfer, auch unter anderem aus Deutschland. Was sind Ihnen da für Menschen begegnet?
Ich habe mich mit den Menschen unterhalten. Also die persönlichen Gründe ist nur ein Faktor. Und spätestens seit September 2011, es war ein Bürgerkrieg, ein stellvertretender Krieg, ein konfessioneller Schiiten-Sunniten-Krieg. Und je mehr Blut, je mehr Probleme, dann radikalisieren sich die Beteiligten. Genau in diesem Zeitpunkt, dann schlossen sich immer mehr junge Leute, auch aus Deutschland, dem Islamischen Staat und anderen Gruppierungen. Das war der Hauptfehler. Wir hätten den Krieg schneller beenden müssen. Aber solange der Krieg weitergeht, werden Menschen dann radikalisiert, Syrer radikalisiert, aber auch Muslime in Deutschland, in Europa werden sich sagen, wir wollen unsere Glaubensbrüder, die Sunniten, gegen die bösen Schiiten kämpfen, genauso auf der Schiitenseite. Es gibt auch viele Schiiten, die auf der Seite des Regimes kämpfen, aus Afghanistan, aus dem Irak, Hezbollah aus dem Libanon, die kämpfen auf der Seite des Regimes, selbst in Deutschland. Also die Schiiten und Sunniten, Aleviten und Sunniten, kommen kaum ins Gespräch miteinander. Und daher, je früher wir diesen Konflikt friedlich lösen, desto besser auch für den Frieden in Deutschland.
Den Konflikt lösen, das fordert Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und gleich nach den Nachrichten sind die Christen im Nahen Osten unser Thema hier in Domradio weltweit. Sie hören Domradio weltweit, der Beginn des arabischen Frühlings vor 5 Jahren und sein Scheitern innerhalb der letzten 5 Jahre. Das ist unser Thema heute hier. Und bei uns zu Gast ist Kamal Sido, der Nahost-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er hat soeben gesagt, dass ein Faktor, der für das Scheitern verantwortlich ist, die Verknüpfung von Politik und Islam war. Ein Fehler, den man vielleicht auch hier im Westen begangen hat. Man hat gedacht, man könne sich ja auf Gespräche mit moderaten Vertretern des politischen Islam einlassen. Das ist die These von Kamal Sido. Herr Sido, Sie sagen, ein moderater politischer Islam existiert überhaupt nicht. Warum?
Ein moderater politischer Islam gibt es nicht. Der politische Islam an sich ist radikal. Alles, was der Islamische Staat, ISIS oder IS macht, macht man in Saudi-Arabien. Alle Forderungen, die, der Islamische Staat stellt, wird von den Muslimbrüderschaft, die auch von uns, von einigen Parteien in Deutschland, auch von den Stiftungen unterstützt werden. Muslimbrüderschaft in Ägypten oder die AKP, die sagen ganz offen, die wollen zurück zum Islam, zu den Quellen. Wir brauchen eine Reform des Islam, eine Öffnung des Islam, das, was in Europa stattgefunden hat. Also mehr Trennung, keine aggressive Trennung im Sinne Atatürk, sondern eine normale, friedliche Trennung zwischen dem Islam und der Religion und kein politischer Islam. Politischer Islam bedeutet mehr Islam in der Verfassung, mehr Islam in allen Gesetzen, mehr Islam im Alltag und das brauchen die Menschen nicht. Und die Menschen in den arabischen, islamischen Ländern mehrheitlich sind dagegen, die brauchen aber unsere Unterstützung.
Mehr Islam im Alltag, sagen Sie. Was hat denn das eigentlich für Folgen für die Christen? Also das ist natürlich für uns hier im Domradio ein zentrales Thema und der Nahe Osten, gerade Syrien, ist ja eigentlich die Wiege des Christentums. Sie waren 2015 das letzte Mal in Syrien. Was haben Sie da beobachtet?
Also ich wollte Gespräche, Interviews führen mit den Christen. Ich habe niemanden gefunden, es waren keine Christen mehr da. Ein Armenier habe ich gefunden und ein Interview geführt und ihn gefragt, welches Gefühl er hat. Er sagte mir, er kann nicht weg. Also wenn er bei den Checkpoints irgendwie erwischt wird, dann wird er getötet als Christ. Und noch Armenier. Also Armenier werden als Anhänger des Regimes. Also wenn der Krieg weiter andauert, auch wenn die Christen nicht direkt angegriffen in Syrien, immer mehr Christen werden das Land verlassen, weil sie als kleine Minderheit in verschiedenen Gebieten zwischen Fronten geraten. In den Gebieten, wo die Sunniten herrschen, es gab sowieso weniger Christen. Aber jetzt, wenn IS zum Beispiel in Al-Raqqa zum Beispiel, es dürfen keine Kirchen mehr geben und wenn da Christen sind, haben das Land schon verlassen und so weiter. Auch im Bereich von Al-Nusra-Front, Ahrar al-Sham und so weiter verlassen die Christen diese Gebiete. Aleppo, die Christen leben nur dort, wo die Kurden herrschen, also kurdisch kontrolliert, und das Regime. Weder im Islamischen Staat noch unter der Herrschaft der sogenannten moderaten Islamisten leben die Christen. Ich, als jemand in Syrien geboren ist, ich kann mir ein Leben in Syrien ohne Christen gar nicht vorstellen, weil Syrien leitet sich von Assyrien. Der Ursprung der Christen, der Assyro-Chaldäer-Aramäer, ich kann mir Syrien ohne Assyro-Chaldäer-Aramäer, Armenier gar nicht vorstellen.
Sie haben gerade das Beispiel Syrien schon angesprochen und Irak. Kann man das eigentlich verallgemeinern, dass in islamischen Ländern es die Christen grundsätzlich schwerer haben?
Die Christen haben sehr, sehr schwer in diesen Ländern. Beispiel Saudi-Arabien, unser bester Waffenkunde. Es gibt keine einzige Kirche in der Saudi-Arabien. Die Christen in Saudi-Arabien, die nicht die Einheimischen, Diplomaten, Gastarbeiter, die führen ein Leben wie im alten Rom. Ihre Kirchen befinden sich in den Kellern. Wer weiß darüber? Wer redet darüber? Und der islamische Staat macht nicht anders, was man in Saudi-Arabien macht. Die Christen haben es schwerer. Wie gesagt, wenn der Islam sich nicht reformiert, es wird keine Christen mehr in den arabisch-islamischen Ländern geben. Beispiel Ägypten. Wir sind froh für diese Revolution in Ägypten. Aber als Mursi dann Scharia einführen wollte und dann den Schiiten Krieg erklärt hat, dann war gefährlich. Jetzt ist ein Diktator an der Macht, aber dieser Diktator, wenn man die Christen, wenn man die Kopten fragen würde, wer ist besser? Die sagen, Sisi ist ein Diktator, aber er erlaubt uns zur Kirche und nach zu Hause zu gehen, ohne dass jemand uns angreift. Ich verstehe diese Christen, die Kopten in diesem Fall. Es gibt immer wieder der Vorwurf, Christen würden Diktatoren unterstützen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Christen in Syrien, im Irak, in Ägypten wollen in Ruhe gelassen werden. Aber wenn die sogenannten Demokraten die Menschen nicht in Ruhe lassen, natürlich werden die sich freuen, wenn ein Diktator an der Macht bleibt.
Der Nahe Osten gilt als Wiege des Christentums. Aber ausgerechnet hier sind Christen in immer weniger Ländern willkommen. Das beobachtet auch Kamal Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Kamal Sido ist heute hier bei uns im Studio von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Mit ihm spreche ich über den arabischen Frühling vor 5 Jahren und die Frage, warum das, was da mal so hoffnungsvoll begonnen hat, am Ende dann doch nicht geklappt hat. Die Hoffnung auf Freiheit und Demokratie, die hat sich in fast keinem Land des Nahen Ostens so richtig erfüllt. Meist ist die Lage nur noch schlimmer geworden. Das gilt vor allen Dingen für Syrien, wo die Aufstände ja in einen Bürgerkrieg mündeten, der die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg befördert hat. Und insofern betrifft das Scheitern des arabischen Frühlings ja am Ende auch uns hier in Europa ganz konkret. Herr Sido, Sie sind Syrer, Sie kommen aus Afrin, darüber haben wir im Laufe der Sendung ja auch schon gesprochen. Und Sie sind selbst auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Das ist schon einige Jahre her. 1980 mussten sie Syrien verlassen. Warum?
Der Assad, der Vater, war an der Macht. Die Moslembruderschaft hat einen Aufstand organisiert und Assad hat brutal zurückgeschlagen. Sie wissen dann, 1982 die Massaker in Hama, 30.000 Sunniten wurden umgebracht und so weiter. Aber auch die Moslembruderschaft haben Anschläge, alevitische, christliche, linke Politiker umgebracht. In dieser Situation hat mein Vater gesagt, hier, hau ab, du redest zu viel. Dann habe ich das Land verlassen. Ich habe Glück gehabt, dass ein Stipendium für die Sowjetunion bekommen.
Sie waren regimekritisch.
Ich war sehr regimekritisch. Ich war Kurde.
Was hätte Ihnen denn im schlimmsten Fall passieren können, wenn
also
Sie nicht
Gefängnis,
gegangen?
Gefängnis. Und damals war es sehr schlimm in den Gefängnissen und so weiter. Und Sie wissen, in Syrien herrscht eine Diktatur seit vielen Jahren. Und wenn man dann festgenommen wird, weiß man nicht,
ob
was
man
mit einem, ob man rauskommt. Und dann, mein Vater war froh, dass ich dann, er hat mich sogar unterstützt, Geld gegeben und so weiter. Da bin ich nach Moskau gegangen. In Moskau hatte ich viele Probleme mit meinen Landsleuten. Ich war Kurde, habe ich Selbstbestimmungsrecht der Völker gefordert und so weiter. Und das hat dem Geiste des Kommunismus auch widersprochen. Irgendwann musste ich dann die Sowjetunion verlassen. Ich hatte keinen Pass, weil die Syrer mir keinen Pass gegeben haben. Gaddafi, Libyen war das einzige Land, das mir erlaubt hat. Gaddafi feierte seine Revolution 20 Jahre nach seiner Revolution. Dann kam ich an. Irgendwann dann gab es Sanktionen gegen Libyen, musste ich das Land wieder verlassen. Und dann habe ich mir ein Land gesucht, wo ich Asyl beantragen kann. Ich wollte nach Schweden eigentlich, weil die Asylverfahren schneller waren. Dann bin ich aber am Flughafen Frankfurt am Main stecken geblieben. Dann habe ich Asyl beantragt. Also alles, was ein Flüchtling in Deutschland erlebt, habe ich auch erlebt. Asylantrag, Ablehnung, Verwaltungsgericht, Arbeitsamt, Deutschkurs und so weiter. Aber es gab viele Menschen, die mich, meine Frau, meinen Sohn unterstützt haben.
Wie lange hat das gedauert, bis dass Sie das definitive Papier in der Hand hielten und Sie wussten, hier darf ich bleiben?
Bis 97. 7 Jahre hat gedauert. Meine Frau, mein Sohn sind 1 Jahr später gekommen. Sie mussten auch mit mir dann warten. Nach 7 Jahren, dann gab es eine Ablehnung durch das Bundesamt. Dann gingen wir vor Verwaltungsgericht Gießen. Das Verwaltungsgericht Gießen hat dann die Entscheidung des Bundesamtes revidiert und uns als politisch Verfolgte dann anerkannt.
Man hat ja fast den Eindruck, wenn man Sie jetzt reden hört, es hat sich nichts verändert seit den 90er Jahren. Was bedeutet das eigentlich für einen Menschen, 7 Jahre lang im Ungewissen zu leben, nicht zu wissen, ob man nächstes Jahr hier immer noch sein darf?
Es ist eine schlimme Zeit und deswegen viele schaffen nicht irgendwie weiterzuarbeiten, weiterzuleben. Wir haben versucht, sagt, egal ob wir bleiben oder nicht bleiben, wir lernen Deutsch, weil die deutsche Sprache kann uns immer helfen. Ich habe versucht, auch ehrenamtlich bei vielen Initiativen zu arbeiten und so haben wir geschafft. Und als die Anerkennung kam und die Arbeitserlaubnis, dann ging sehr, sehr schnell und dann 2 Jahre später sogar die Einbürgerung und so weiter. Und daher mein Appell an alle Migrantinnen und Migranten in Deutschland, die deutsche Sprache lernen, die Geschichte und so weiter, weil wenn man die Erlaubnis hat, hier zu bleiben, dann wird es viel einfacher weiterzumachen.
Wenn Sie jetzt die Bilder im Fernsehen sehen, beispielsweise von der Balkanroute, wo die Menschen mehrheitlich ja auch aus Syrien kommen und wirklich dünn bekleidet sind, da im Matsch stehen, es ist eiskalt, sie kommen nicht weiter. Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
Ich habe Glück gehabt damals. Ich habe mich damals aus Libyen in ein Flugzeug gesetzt und hergekommen. Ich habe Hilfe bekommen, mir war warm. Diese Leute, die haben eine schwierige Zeit hinter sich in Syrien, aber auch in der Türkei, in den Lagern, in der Kälte. Und deswegen, ich glaube, alle diese Menschen sind sehr, sehr dankbar der Bundesregierung. Aber wie gesagt, unser Appell immer an die Bundesregierung, bitte sorgen Sie dafür, dass der Krieg aufhört.
Nun ist ja die Flüchtlingskrise und auch die Ereignisse an Silvester hier in Köln haben ja auch die rechte Meinung in Deutschland nochmal zusätzlich befeuert. Inwiefern kriegen Sie da eigentlich was von mit? Werden Sie beleidigt, angegriffen? Inwiefern macht Ihnen das Angst, was hier gerade am rechten Rand in Deutschland passiert?
Also mir macht keine Angst, weil ich bin schon ein Kämpfer, glaube ich. Ich sage immer, ich bin in einer Diktatur in Syrien geboren, in einer zweiten Diktatur in Moskau aufgewachsen. Ich weiß, wie ich zurechtkomme. Also zum Glück bis jetzt ist mir nichts passiert. Aber ich merke, die Stimmung ändert sich. Die Stimmung erinnert mich an die Zeit der 90er Jahre ein wenig.
Nach den Jugoslawienkriegen.
Nach den Jugoslawienkriegen und so weiter. Bis diese Menschen, die neu gekommen sind, dann integriert worden sind, das wird dauern. Wir schaffen das, wir müssen aber alle zusammenarbeiten und die Fluchtursachen vor allem müssen wir bekämpfen. Ich möchte nicht meine Mama aus Afrin im Nordosten von Syrien nach Deutschland bringen. Ich möchte, dass sie dort lebt, sie ist alt, sie möchte dort auch sterben, sie braucht aber dringend einen Grenzübergang. Vielleicht kann ich zu ihrer Beerdigung gehen, wenn Erdogan einen Grenzübergang öffnet. Da kann ich auch legal wieder meine Mama vor dem Tod auch besuchen.
Ich wollte gerade sagen, lieber zum runden Geburtstag als zum Beerdigung.
Ja, danke.
Kamal Sido war das von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er war unser Gast heute hier in Domradio weltweit. Und für den Besuch im Studio danke ich Ihnen ganz herzlich. Nachhören kann man die ganze Sendung und die Interviews mit ihm auch nochmal bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotschert. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.